Wenn das Festival die Frage nach seiner Legitimität in den Raum stellt, dann öffnet es genau einen Raum, in dem man immer wieder neu herausfinden kann, was uns denn heute und morgen wichtig ist.
Wo stehen wir als Musikbranche mit unseren komplexen Geschäftsmodellen und unübersichtlichen Rechtesystemen? Wie blicken wir auf den Status quo und wie auf die Zukunft? Ist Musik Business, Kulturgut oder beides? Und welche Innovationen sorgen eigentlich dafür, dass wir als Branche relevant, ja, legitim bleiben?
Hier bei Reeperbahn Festival Deep Dive schauen wir uns ja ganz viele Themen an, die genau solche Fragen streifen. Und auch auf unserem quasi Mutterfestival, dem Reeperbahn Festival, stehen diese Fragen Jahr für Jahr und auch in diesem Jahr im Mittelpunkt. Forever Legit ist das Motto und das ist bewusst mit einem Fragezeichen versehen. In dieser Sonderfolge Deep Dive möchten wir ein kleines Spotlight auf die kommende Ausgabe des Reeperbahn Festivals werfen und zugleich einmal darüber sprechen, was eigentlich gerade die zentralen Fragen sind, über die wir als Branche dringend reden müssen.
Ja, diese Folge ist so ein kleiner Taschenguide für das anstehende Reeperbahn Festival. Wie immer werden aber nicht nur wir allein über das Thema sprechen, sondern wir haben uns ExpertInnen mit aus der Branche dazu geholt, namentlich Carsten Broster, Detlef Schwarte, Robin Werner, Alona Mukowska, Eileen Berger und Michael Götting. Wir zeichnen diese Folge Deep Dive am 18. August im German Wahnsinn Studio in Hamburg auf. Weiterführende Links, Infos und so weiter gibt es wie immer in den Shownotes. Und damit lasst diese Folge beginnen von Reeperbahn Festival Deep Dive, eurem Lieblingspodcast aus der Musikbranche für die Musikbranche, präsentiert von Musikwoche.
Lina, jetzt sitzen wir hier schon seit über 30 Folgen zusammen im Studio für einen Podcast namens Reeperbahn Festival Deep Dive und wir haben noch nie so richtig darüber gesprochen, was eigentlich unser persönlicher Bezug zum Reeperbahn Festival ist.
Ja, ich denke, da wird's mal Zeit, oder? Alex, wann warst du denn das erste Mal auf dem Reeperbahn Festival und in welchem Kontext warst du damals da?
Ja, das dürfte 2018 gewesen sein. Da hatte ich noch ein paar Falten weniger und fing halt gerade an, Videointerviews zu machen für rap.de, für die Juice zu schreiben. Ja, und ich weiß noch, wie ich dann so als Pressemensch akkreditiert war und sehr geflasht irgendwie von der schieren Größe dieses Festivals. Ja, vom ersten tieferen Einblick ja auch in so Branchenstrukturen, vom Übel und Gefährlich, von Parcels, Jugo, Irdens, Ilgen Nur. Ja, und dann folgten halt viele weitere Saisons und viele legendäre Abende. Aber ja, ich glaube, in Sachen geschichtsträchtige Reeperbahn-Festival-Stories hast du auf jeden Fall die Nase vorn.
Das kann tatsächlich sein. Also mein erstes Reeperbahn-Festival war witzigerweise auch 2018. Ich glaube, wir sind uns da wahrscheinlich auch über den Weg gelaufen. Ich saß auf jeden Fall da im Publikum bei einer Session mit Flair. Es ging um die Marke Flair. Und am Ende gab es eine Fragerunde und da ließ sich Flair dazu hinreißen, sehr zweifelhaft über Frauen im Rap zu sprechen. Und ich habe das dann so aus dem Publikum heraus gekontert und ihm widersprochen. Und das Ganze ist als Video im Netz gelandet und eben auch so ein, ich weiß nicht, ob viral gegangen das richtige Wort ist, aber es hat auf jeden Fall so einen kleinen Shitstorm mir gegenüber von den ganzen Flair-Fans mir eingebracht. Und dieser Shitstorm wiederum hat mich motiviert, mein Blogprojekt zu starten, 365 Firmen-MCs. Und dieses Blogprojekt hat wiederum dazu geführt, dass ich ein Jahr später, also 2019, auf dem Reeperbahn-Festival, auf derselben Bühne, auf der damals Flair saß, einen International Music Journalism Award bekommen habe für exakt das Projekt, was daraus, also für 365 Female MCs. Und dieses Projekt hat mir echt krass viele Türen geöffnet, unter anderem für meine Teilnahme im Keychange-Programm, auch als Speakerin auf diversen Konferenzen und auch mehrmals auf dem Reeperbahn-Festival und für viele, viele weitere Projekte, wie eben auch unseren Podcast hier. Also auch das ist irgendwie so ein bisschen Full Circle. In diesem Sinne, danke Flair und danke Reeperbahn Festival.
Ja, ich glaube, es gibt weit mehr solcher Geschichten, als man denkt. Also Begegnungen, die Karrieren einfach neue Richtungen gegeben haben, Diskussionen, die große Veränderungen angestoßen haben, vielleicht auch Inspirationsmomente, die letztlich zu Erfolgsgeschichten geführt haben. Das ist wohl das, was passiert, wenn die ganze Musikbranche sich eine knappe Woche lang an einem Ort trifft.
Auf jeden Fall. Und das Reeperbahn Festival fand das erste Mal vor exakt 20 Jahren statt, also 2006, startete damals als reines Musikfestival und hat sich ja zu einer Veranstaltung mit wirklich internationaler Strahlkraft entwickelt für unsere Musikbranche. Und jemand, der selbst schon auf der Bühne stand beim Reeperbahn-Festival, das ist eine Person, die wir sehr gut kennen in Hamburg, nämlich Carsten Broster, Senator der Hamburger Behörde für Kultur und Medien. Und er hat gemeinsam mit uns auf die Reise des Reeperbahn-Festivals geschaut. Und ich würde sagen, da hören wir jetzt mal rein.
Ja, das Reeperbahn-Festival ist eine der zentralen, wenn nicht die zentrale Veranstaltung, sagen, der Musikwirtschaft und auch der Clubkultur in Hamburg. Es ist ja von sozusagen dieser Idee, man rekreiert das Clubfestival aus Austin von South By gewachsen zu einem, finde ich, sehr, sehr eigenen und auch eigenständig wahrnehmbaren, sagen, Markenbild und Erlebnisraum. Und ich finde es ganz großartig jedes Jahr. Man merkt auch, sagen, wie der Fokus sich auf Hamburg rückt, will aber schon sagen, dass das mit dem Blick auf Hamburg alleine sozusagen, glaube ich, gar nicht vermacht ist, weil Clubfestivals gibt es natürlich viele und als solches Clubfestival lenkt es einen besonderen Blick auf die besondere Clublandschaft, auch die Dichte rund um die Reeperbahn in Hamburg. Aber es ist schon auch der Marktplatz für die deutsche Musikwirtschaft und für die internationale Musikwirtschaft und da können wir glücklich sein, dass das in Hamburg stattfindet. Die Effekte dieses Festivals gehen aber weit über Hamburg hinaus. Man hat sogar, wenn man ganz ehrlich sein muss, und die Diskussion haben wir ja auch immer, schon ein bisschen auch damit zu tun, dass man die auch anderweitigen Effekte des Festivals, also die hohe Aufmerksamkeitslenkung auf diese 3-4 Tage, die Frage, was haben die Clubs die anderen 361 Tage im Jahr davon, die Frage, wie tauchen die Hamburger Labels dann hier auch auf, die ja keine Förderung zum Präsentieren von woanders mitbringen, sondern hier ja vor Ort sind. Sagen, das sind durchaus Herausforderungen, die man auch bewältigen muss als Standort, der ein solches Festival hostet. Insofern haben wir eine Menge davon, aber wir müssen auch eine Menge einbringen, damit das tatsächlich zu einer guten Veranstaltung für Hamburg insgesamt wird. Und die Strahlkraft geht weit über Hamburg hinaus.
Das Reeperbahn-Festival als inzwischen größtes Musikbranchen-Event in Deutschland steht also immer auch ein Stück weit in einem Spannungsfeld aus verschiedensten Bedürfnissen. Darauf werden wir im Laufe dieser Folge auch nochmal zu sprechen kommen. Bevor wir da aber reingehen, finde ich, ist das jetzt hier ein Moment, wo man durchaus mal einen der Gründer des Reeperbahn-Festivals zu Wort kommen lassen kann. Detlef Schwarte, was fühlst du eigentlich, wenn du heute, also 20 Jahre später, über das Reeperbahn-Festival läufst?
Mich begeistern in der Tat am meisten die Gäste, die zu diesen ganzen vielen Konzerten gehen und sich diese ganzen vielen, meist nicht so besonders bekannten Künstlerinnen und Künstler anschauen. Und tatsächlich in den tollen Clubs, die wir fürs Reeperbahn-Festival nutzen, den tollen Spielstätten, wirklich immer für eine ganz besondere Stimmung sorgen und wirklich so eine Begeisterung und eine Zugewandtheit zeigen, die ich schon sehr besonders finde und die auch eine große Wertschätzung den Künstlerinnen gegenüber immer zum Ausdruck bringt. Also das ist natürlich schon das Wichtigste beim Reeperbahn-Festival, dass der künstlerische Nachwuchs, dass die jungen Talents dort tolle Konzerte spielen können. Und das ist nur vor einem wirklich interessierten und ja zugewandten Publikum möglich.
Es sind also wie so oft die Menschen, die ein solches Wahnsinnsprojekt wie das Reeperbahn-Festival überhaupt erst möglich machen. Ich denke, das wird jede Person, die am Abend des RBF-Donnerstag schon mal in ein deepes Gespräch vertieft vor dem St. Pauli-Kiosk stand, bestätigen können.
Ja, wobei ich persönlich als erklärte Oberstreberin schon auch sagen muss, dass es für mich beim Reeperbahn-Festival auch immer ganz zentral um Wissenstransfer geht. Also gerade als Selbstständige, die jetzt nicht auf irgendwelche betrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen zugreifen kann. Es ist für mich einfach der Ort, wo ich mir einmal im Jahr meine Knowledge-Infusion quasi hole aus der Branche. Und welches Thema für die Branche gerade besonders wichtig ist, das spiegelt sich ja auch immer so ein Stück weit in dem Motto wieder, unter dem das Reeperbahn-Festival für das jeweilige Jahr steht und stattfindet. Und damit will das Veranstaltungsteam ja auch immer so ein Stück weit einen Impuls oder einen Denkanstoß in Richtung Branche geben.
Ja, im letzten Jahr war dieses Motto ja Imagine Togetherness, also ein Aufruf zum sich zusammentun. Das fand ich recht selbsterklärend. Das Motto dieses Jahr heißt Forever Legit mit Fragezeichen, also auch tatsächlich als offene Frage formuliert. Da musste ich dann doch ein bisschen überlegen, was dahinter steckt. Das erklärt euch aber am allerbesten Detlef Schwarte himself.
Das diesjährige Motto stellt diese Frage, weil wir gerade erleben, dass sich die Musikbranche immer wieder stark verändert. Monopolisierung, neue Technologie wie KI, Plattformisierung, neue Geschäftsmodelle entwickeln sich rasant und nicht alle werden mitgenommen und halten auch mit. Aber die Musikbranche existiert natürlich und dieses Ökosystem existiert in seiner Vielfältigkeit, weil es Möglichkeiten bietet, dass viele daran teilhaben. Und die Besonderheit auch gerade des europäischen Musikökosystems ist ja, dass wir kleine und große Player haben, dass wir eine Umwelt haben, ein Ökosystem haben, in dem alle noch einigermaßen zurechtkommen. So dachte man zumindest. Ob das jetzt weiterhin so ist, da stellt sich die Frage von Jahr zu Jahr. Und das Forever Legit Motto möchte eigentlich ein bisschen den Fokus darauf richten und die Aufmerksamkeit darauf richten, was die jungen Generationen zu diesen Entwicklungen, die sich auch in der Musik abspielen, eigentlich sagen.
Ja, es geht also darum, dass wir uns als Branche mal selbst den Spiegel vor die Nase halten. Wir nehmen ja sehr viel in der Musikbranche als Gott gegeben hin und stoßen damit immer wieder so ein Stück weit auch gegen Wände, weil allein die technologischen Entwicklungen uns eines Besseren belehren. Aber wer und vor allem wie wollen wir als Branche eigentlich sein? Welche der Regeln und Vorstellungen, mit denen wir so durch den Arbeitsalltag laufen, sind eigentlich noch zeitgemäß oder überhaupt zukunftsfähig? Und wie sieht das eigentlich die Zukunft der Branche, also die jüngere Generation? Wie steht die zu Themen wie KI, zum Streaming-Modell, das wir aktuell haben, oder zu der Art, wie unsere Branche als Ganzes heute eigentlich funktioniert? Und wie könnte es vielleicht sogar anders gehen?
Ja, genau das sind Fragen, die übrigens auch Hamburgs Kultursenator Carsten Broster als durchaus drängend sieht, wie er uns erzählt hat.
Ich bin ganz glücklich, dass das Reeperbahn-Festival jetzt ja schon zum wiederholten Mal einen, finde ich, ganz viralen Punkt sozusagen der Musikbranche, der Musiklandschaft sich zum eigenen Festivalmotto erklärt hat. Also im letzten Jahr mit Togetherness, also die Frage, wie schaffe ich eigentlich Gemeinschaft, durchaus auch ein zentraler Punkt in einer Zeit, in der man das Gefühl hat, das gelingt uns schon gesellschaftlich immer schwieriger. Und in diesem Jahr mit Forever Legit natürlich auch die Frage, was sichert eigentlich, dass Menschen dauerhaft ein solches Angebot, sei es dann im vergleichsweise kleinen Maßstab das Festival, sei es aber auch im Großen und Ganzen das, was Musik, Musikbranche, Musikwirtschaft ausmacht, sagen, inwiefern messen Menschen dem eigentlich noch eine Relevanz bei? Und ich glaube, die Frage zu stellen ist schon der erste wichtige und wesentliche Schritt, weil man manchmal ja dazu neigt, davon auszugehen, dass bestimmte Dinge gar nicht anders sein können, sondern dass es ja zwangsläufig so ist, was ja auch stimmt, dass Menschen ohne Musik mutmaßlich nicht können. Also anthropologisch hat der Mensch Geräusch verursacht und festgestellt, das kann man harmonisch und disharmonisch machen, daraus kann man sagen, dazu kann man Worte packen und dann entsteht irgendwas, was mehr ist als das, was man vorher hatte. Das wird immer sein. Ob sich daran allerdings ein Wirtschaftszweig knüpft, ob sich daran auch ein kultureller Verständigungs- und Selbstverständigungs- und Verstehensraum knüpft, das ist gar nicht ausgemacht und auch erst recht nicht, wie der aussieht und wo der stattfindet und in welcher Verfasstheit der uns begegnet. Sondern das hat was damit zu tun, was wir wollen und wie wir es dann auch so bauen. Und insofern die Frage, was legitimiert uns und wie muss man sich verändern, um immer wieder legitim zu bleiben, finde ich eine ganz zentrale und wichtige und wesentliche Frage.
Eine Frage, die sich natürlich auch im Konferenzprogramm wiederfindet. Und weil unsere Branche in so vielen und tiefgreifenden Transformationsprozessen steckt, gibt's natürlich auch beim Reeperbahn-Festival einige größere Veränderungen, die wir uns anschauen wollen. Was mir beim Blick ins Programm direkt aufgefallen ist, ist ein komplett neuer Bereich im gesamten Programm namens Spotlight On.
Ja, wer sich in den vergangenen Jahren schon mal so richtig erschlagen gefühlt hat von der Fülle des Reeperbahn-Festival-Programms, der hat mit diesem Format vielleicht so ein Stück weit die Antwort auf alle Probleme, also zumindest fast. Einer der KuratorInnen für das Format Spotlight On ist Robin Werner und den haben wir uns mal zur Seite genommen und ihn ein Stück weit ausgehorcht, was es denn mit Spotlight On genau auf sich hat.
Unser neues Spotlight-On-Programm ist eine Antwort auf Herausforderungen, die uns in den letzten Jahren von Seiten unserer BesucherInnen begegnet ist. Und zwar das Reeperbahn-Festival an sich, das ist riesig. 4 Tage, über 60 Clubs, 400 Artists, dazu die ganze Konferenz, Sessions, Art und Word-Programm, Anchor-Show und noch ganz, ganz viel mehr, was bei uns passiert. Und ja, gerade wenn man aus einer ganz bestimmten Ecke der Branche kommt, muss man sich da überall erstmal durchwühlen, verstehen, wo der Platz für einen ist, wo man die Sachen findet, die einen interessieren. Und das Spotlight On in den verschiedenen 3 Bereichen, Heavy, Track ID für elektronische Musik, genau, Heavy für härtere Gitarrenmusik und Hip-Hop bzw. Hip-Hop-Culture, bündelt deshalb jeweils das Thema einmal komplett. Da geht es um Konzerte, Showcases, Networkings, Awards, Conferences, Conference Sessions. Also all die Reeperbahn-Festival-Bausteine, die man so kennt, laufen dort unter einem Dach zusammen und man sieht auf einen Blick, was für einen relevant sein könnte. Und damit es auch einfacher ist, dorthin zu kommen und teilzunehmen, gibt es dann ein eigenes Ticket für 49 Euro für Track-ID und Heavy Reeperbahn, 19 Euro für Track-ID, mit dem man dann genau gezielt in diese Themenwelten reinkommt, unabhängig vom regulären Festival-Ticket. Das normale Festival-Ticket gilt aber auch als Einlass für diese Spotlight-On-Programme. Es soll einfach den Zugang für alle ein bisschen vereinfachen, für die nur dieser bestimmte Teilbereich relevant ist.
Robin verantwortet den Bereich Heavy beim Spotlight-On-Format. Wir beide haben ja unsere Wurzeln im Hip-Hop, Lina. Entsprechend habe ich mich in den letzten Jahren echt nicht viel mit so Showcases oder Konferenzschwerpunkten aus dem Heavy-Bereich beschäftigt. Umso spannender fand ich, dass die Verknüpfung der Heavy-Szene mit dem Reeperbahn-Festival gar nicht neu ist, wie Robin uns erzählt hat.
Es gab früher parallel zum Reeperbahn-Festival in der Markthalle mal die Metal Days. Die gibt's aber schon seit vielen Jahren nicht mehr. Beim Reeperbahn-Festival war Heavy nie ganz weg, aber es war sehr verteilt. Zwei Bands hier, eine dann wieder da. Und zwischen den 400 Artists fällt's da schlicht auch nicht auf, beziehungsweise ist es schwer, das herauszufinden. Und für die Szene sah es dann so ein bisschen danach aus, wie das Festival ist nichts für uns. Dabei ist Heavy gerade in Deutschland, im deutschen Musikmarkt, eine eigene Ökonomie mit vielen Playern, die auch international agieren.
Dass die Heavy-Szene vor allem international gedacht werden muss beim Reeperbahn-Festival, das zeigt ja auch das Spotlight-On-Programm. Da sind Acts dabei aus den USA, aus UK, Dänemark, Österreich, der Schweiz und Lettland, also um nur ein paar zu nennen, und natürlich auch aus Deutschland.
Ähnlich sind die Programme für die Hip-Hop-Szene und für die elektronische Szene aufgebaut. Es gibt wirklich ein breites und spannendes musikalisches Programm, das möglichst viele Facetten der jeweiligen Musikkultur aufgreift. Und im Konferenzpart gibt es dann Programmpunkte, die den aktuellen Herausforderungen der jeweiligen Szene gerecht werden. Robin hat das für die Heavy-Szene wie folgt beschrieben.
Die Szene wächst jetzt gerade massiv über digitale Kanäle. Es gibt eine riesige junge Community auch, die dazu stößt, neben den Alten, die schon lange dabei sind, sage ich mal. Was fehlt, sind so ein bisschen dann natürlich die Strukturen dahinter, die Förderung, internationale Vernetzung, professionelles Handwerk. Und genau da setzt das Spotlight an. Es geht nicht nur darum, Heavy-Konzerte aufs Festival zu bringen, das natürlich auch, sondern der Szene das gleiche Branchenwerkzeug zugänglich zu machen, das für Pop, Indie, in gewisser Weise auch Hip-Hop schon längst bei uns beim Reeperbahn-Festival selbstverständlich ist. Also, die Sichtbarkeit alleine reicht nicht. Es braucht eben diesen Ort, an dem die Szene und die Musikindustrie in diesem Bereich tatsächlich zusammenkommen und zusammenfinden kann. Und das ist Heavy Reeperbahn.
Wir haben ja jetzt gerade schon über die Internationalität der Heavy-Szene gesprochen. Aber ganz generell ist das Reeperbahn-Festival ja super international vernetzt. In diesem Jahr sind allein bei der Konferenz SpeakerInnen aus über 20 Ländern am Start. Was in diesem Jahr neu ist, ist, dass es erstmalig ein sogenanntes Guest Country of Honor gibt. Und was es damit auf sich hat, das erklärt uns am besten Detlef Schwarte.
Ja, mit dem Guest Country of Honor wollen wir das eher bekannte Format, das es bei vielen Veranstaltungen und Konferenzen oder vielleicht auch Festivals gibt, des Partnerlandes ein bisschen neu aufsetzen und es tatsächlich weniger als eine Partnerschaft verstehen, wo in der Regel auch das Partnerland einiges mitbringt an Marketingbudget und so weiter und sich dann bei dem jeweiligen Festival entsprechend in Szene setzt. Sondern wir möchten eigentlich das Guest Country of Honor tatsächlich als Auszeichnung verstehen, die wir und als Wertschätzung und als Auszeichnung für ein Land, das aus unserer Sicht für das Musikökosystem eine tolle Arbeit leistet. Und wir wollen da sozusagen so eine Wertschätzung zum Ausdruck bringen, die jenseits von Marketingbudget oder ja gewisse Werbeleistungen und Paketen, die man normalerweise dann als Partnerland kauft, funktioniert.
Aus diesem Guest Country of Honor werden dann KünstlerInnen, Firmen und Initiativen eingeladen, um sich beim Reeperbahn-Festival zu präsentieren und ihre Verbindungen zur hiesigen Musikbranche zu stärken. Da hat uns Detlef auch erzählt, dass es für ihn und sein Team ganz stark darum geht, lokale Musikszenen zu unterstützen, die unter schwierigen Bedingungen wirklich beispiellose Arbeit leisten zur Förderung von KünstlerInnen.
Und ja, deswegen ist es in diesem Jahr die Ukraine, weil dort halt eine beeindruckende Arbeit passiert, immer noch, auch für den Kultursektor und eben auch für die Popmusik. Seit 4 Jahren unter Kriegsbedingungen werden da trotzdem noch Festivals und Konzerte veranstaltet, Künstlerinnen entwickelt und in Europa auf Tour geschickt und so weiter. Also da ist nur eine wahnsinnige Kraft zu spüren und die ist, glaube ich, für so einen gesamten Musiksektor einfach inspirierend und wichtig.
Als Vertreterin des Guest Country of Honor wird auch Alona Mukowska auf dem Reeperbahn-Festival dabei sein. Ich habe mich vor unserer Aufzeichnung mal mit ihr unterhalten, um für euch rauszufinden, wie es um die ukrainische Musikbranche gerade eigentlich steht und was die Ernennung zum Guest Country of Honor für sie konkret bedeutet.
Wenn wir ehrlich sind, lebt die ukrainische Musikbranche gerade in Überlebensmodus jetzt. Also viele Künstlerinnen und Künstler, mit denen wir den letzten gute 10 Jahren gearbeitet haben, sind heute beim Militär oder engagieren sich in der humanitären Hilfe. Deshalb haben viele kaum Zeit oder Möglichkeit, weiter Musik zu machen. Genau deshalb bewundere ich alle, die trotzdem weiter kreativ sind. Weil so jedes Song, jedes Album und jedes Konzert braucht viel mehr Kraft als früher. Musik ist nicht nur Kunst, sie gibt Hoffnung und verbindet Menschen. Deshalb sind wir Reeperbahn Festival dankbar, dass ukrainische Künstlerinnen und Künstler dieses Jahr so eine große Bühne bekommen. Das bedeutet uns wirklich sehr viel. Für uns ist das eine große Ehre und auch natürlich eine große Verantwortung. Es ist ein starkes Zeichen der Solidarität. Gleichzeitig zeigt es, dass die ukrainische Musikszene viel zu bieten kann, so tolle Künstlerinnen und Künstler, engagierte Musikprofis und viele Ideen für internationale Zusammenarbeit.
Das Guest Country of Honor soll ab sofort ein fester Bestandteil des Reeperbahn-Festivals werden. In diesem Jahr hat das Festivalteam das Land selbst festgelegt. Ab dem nächsten Jahr können dann aber auch Länder von euch allen nominiert werden. Dazu findet ihr alle Infos zu gegebener Zeit über die Kanäle des Reeperbahn-Festivals, zum Beispiel im Newsletter. Nun interessiert mich aber natürlich, welche Programmpunkte das ukrainische Musikexport-Office um Alona auf dem Reeperbahn-Festival in diesem Jahr plant.
Wir bringen Vertreter aus der Live- und Recording-Branche mit. Zum Beispiel kommt das Label Pomitni. Es gehört zu den wichtigsten Independent-Labels der Ukraine und bringt die Künstlerinnen Kajane mit nach Hamburg. Sie spielt ein Festivalprogramm dieses Jahr. Und das Label hat ganz tolle Roster von verschiedenen Künstlern und ganz viele Billions von Streams und die sind ganz international orientiert. Außerdem ist die Konzertagentur Romajek Agency dabei. Sie arbeiten mit spannenden neuen Künstlerinnen und Künstlern aus der ukrainischen so Indie- und Alternativszene, so neben populärer Musik schon, aber noch ganz Indie.
Es wird also Konzerte, Talks über Musik, Kultur und ihre Bedeutung in Zeiten des Krieges und natürlich auch Netzwerkveranstaltungen mit KünstlerInnen und ExpertInnen aus der Ukraine geben. Alona verbindet damit ein sehr klares Anliegen an die deutsche Musikbranche.
Mein Wunsch ist ganz einfach. Geben Sie ukrainische Künstlerinnen und Künstler eine Chance. Laden Sie sie zum Festival ein, nehmen Sie sie in Ihr Programm oder arbeiten Sie mit ihnen zusammen. Ich bin sicher, Sie werden echte musikalische Schätze entdecken. Dann würde ich alle zur Ukrainian Reception am Freitag, den 18. September um 4.30 Uhr im Alte Liebe einladen. Dort können Sie unsere Künstlerinnen und Künstler, Delegates und Partner persönlich kennenlernen und neue Kontakte knüpfen. Und natürlich gibt es auch ukrainisches Essen. Viele internationale Gäste, also unsere Kolleginnen und Freunde, alle sagen uns, dass sie sind sofort in die ukrainische Küche verliebt haben. Deshalb möchten wir auch ein kleines Stück Ukraine nach Hamburg bringen. Denn gute Gespräche beginnen oft beim guten Essen und Trinken natürlich und natürlich Musik.
Gute Gespräche, gutes Essen und gute Musik, das klingt nach einem Termin, den man sich definitiv gut in der Festival-App markieren sollte. An dieser Stelle ein kurzer Werbeblock. Seit vielen Jahren für wirklich gelungene Netzwerkveranstaltungen und Konzerte bekannt beim Reeperbahn-Festival ist die koreanische Musikszene. Die fällt mir eigentlich jedes Jahr im Programm auf.
Das Korea Spotlight Showcase und Networking Event ist auch 2026 wieder beim Reeperbahn Festival mit dabei und bringt ein abwechslungsreiches Programm aus Live-Musik, Networking und internationalen Begegnungen nach Hamburg. Vom 17. bis 18. September steht dabei vor allem die Vielfalt der koreanischen Musikszene im Mittelpunkt mit Live-Performances von 4 Acts, einem Networking-Event und 2 Matchmaking-Sessions.
Los geht's am Donnerstag, den 17. September von 17 bis 23 Uhr mit dem Korea Spotlight Showcase auf dem Spielbudenplatz. Mit dabei sind die globale K-Pop-Girlgroup Kiras, das südkoreanische Hip-Hop-Kollektiv Okashi, das Elektropunk-Duo Fat Hamster und Kang New sowie die Indie-Pop-R&B-Band Can't Be Blue. Also 4 Acts, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Diese 4 Acts stellen die Diversität des koreanischen Musikmarktes unter Beweis. Von K-Pop, R&B bis hin zu Elektropunk ist hier alles geboten.
Ihr seid Delegate oder über eine Medienpartnerschaft akkreditiert? Dann bietet außerdem das koreanische Networking-Event im Mojo Jazz Café am Freitag, den 18. September, die perfekte Gelegenheit, sich bei Drinks und koreanischem Essen über Artists, den Musikmarkt und mögliche Kooperationen auszutauschen. Wer also Lust auf neue Musik hat, internationale Kontakte sucht oder einfach neugierig auf die aktuellen Sounds und Artists der koreanischen Musikszene ist, sollte beim Korea Spotlight vorbeischauen. Und damit Werbung Ende.
Neben dem Thema Musikexport, bei dem ja in der Regel die internationalen Export-Offices am Start sind, arbeitet das Reeperbahn-Festival-Team aber auch mit anderen Veranstaltungen zusammen, die neue Denkanstöße mitbringen, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, wenn man klassisch im Label-, Verlags-, Event- oder Management-Bereich arbeitet. Ich denke da zum Beispiel an Music Frontiers, die den Music-, Tech- und Innovationsbereich beleuchten.
Da geht es dann unter anderem um Smart Music Companies, neue Revenue Streams für Indies und die Relevanz von guter Kuration in einer technologisierten Welt. Ihr könnt die Music Frontier Session mit eurem ganz normalen Reeperbahn Festival Konferenzticket besuchen, euch aber auch nur ein Ticket für diesen Konferenzpart holen. Die Music Frontiers Programmpunkte finden in diesem Jahr im Schmidtchen und in Angies Nachtclub statt.
Und auch die Sustain ist als Plattform für die Themen Nachhaltigkeit und Inklusion wieder beim Reeperbahn Festival dabei und bietet im East Hotel Workshops, Panels und Keynotes an. Da geht es dann zum Beispiel darum, wie VeranstalterInnen mit den immer größeren Extremwetterrisiken umgehen können, denen wir uns inzwischen ausgesetzt sehen. Oder wie Festivals neurodivergente Menschen besser ansprechen und berücksichtigen können in ihrer Planung.
Das Thema Inklusion bringt mich direkt auch zu einer meiner Lieblingspartnerschaften, wenn es ums Reeperbahn-Festival geht, nämlich die Partnerschaft mit der Initiative Key Change. Darüber haben wir vorhin schon einmal kurz gesprochen. Und ja, was da in diesem Jahr geplant ist, das erfahrt ihr von Eileen Berger, die sich euch auch direkt selbst vorstellt.
Hi, ich bin Aline und ich arbeite bei der RBX als Managerin für Programmkooperationen und bin da vor allem für Key Change zuständig. Das ist unsere Initiative für Geschlechtergerechtigkeit in der Musikbranche. Eins meiner absoluten Highlights auf jedem Reeperbahn-Festival ist auf jeden Fall die Flinter & Friends Reception, die wir jedes Jahr zusammen mit mehreren Initiativen aus der Branche veranstalten. Los geht's am Festivalmittwoch um 19.30 Uhr im Schmidtchen. Und wer schon mal da war, weiß, dass das hier keine Standard-Networking-Veranstaltung ist, sondern ein Ort für echte Solidarität, Austausch und neue Allianzen, die die Branche leider immer noch sehr dringend braucht. Im Anschluss übernimmt dann unser Partner Recordjet und bringt Flinter-Acts auf die Bühne. Vorbeikommen lohnt sich also doppelt und dreifach. Eine weitere absolute Empfehlung von meiner Seite ist die Keynote mit Key Change Ambassador Planning to Rock. Planning to Rock hat in der Vergangenheit schon mit Artists wie Lady Gaga, Robin oder Romy von The XX zusammengearbeitet. Die Keynote findet am Donnerstag, 17. September um 14 Uhr im East Hotel statt.
Wenn ihr gern mehr über die Arbeit von Key Change erfahren wollt, dann empfehle ich euch von Herzen unsere Deep Dive Folge Nummer 10 mit Key Change Projektleiterin Lea Carwood. Da geht es um Geschlechtergerechtigkeit in der Musikwirtschaft und warum wir dafür bis heute kämpfen müssen. Außerdem stellen wir in der Episode mehrere wirklich richtig, richtig tolle Initiativen vor, die sich für Gender Equity einsetzen und denen ihr zum Teil auch beim Reeperbahn Festival begegnen könnt. Und ich spreche in der Folge auch so ein bisschen über meine eigenen Erfahrungen im Key Change Programm.
Neben KeyChange sind natürlich auch zahlreiche andere Initiativen, Verbände und Organisationen als Partner beim Reeperbahn-Festival vor Ort. Auch das macht die Konferenz ja aus, dass die verschiedensten Interessengruppen hier zusammenkommen. Viele Verbände wie der VUT halten vor Ort ihre Mitgliederversammlungen ab oder haben ja auch Rabatte für ihre Mitglieder. Das Reeperbahn-Festival ist aber auch immer ein Anlass, jenseits der eigenen Verbandsbubble, wenn man das so sagen kann, in Austausch zu gehen. Und das finde ich immer mega spannend, durch das Konferenzprogramm eben auch Einblicke in die Arbeit der Verbände zu bekommen und in die Themen, die für die jeweiligen Mitglieder gerade besonders relevant sind.
Der VUT trifft in diesem Jahr auf einen weiteren zentralen Partner des Reeperbahn-Festivals, und zwar auf Dolby. Und damit folgt ein weiterer kurzer Werbeblock. Mit einer Reihe von Erlebnissen, die sowohl für Musikfans als auch für Branchenfachleute konzipiert sind, bringt Dolby die Kraft des immersiven Klangs zum Reeperbahn-Festival 2026.
In Zusammenarbeit mit dem VUT verwandelt Dolby die St. Pauli-Bar zu einem Dolby Atmos-Hörort mit exklusiven Sessions zu den neuesten Dolby Atmos-Releases von Apparat am 17. September und von Martin Kohlstedt am 18. September sowie Gesprächen darüber, wie immersiver Klang die Zukunft der Musikproduktion und Branche prägt. Das Programm in der St. Pauli Bar beginnt schon am 16. September mit dem VUT Networking Empfang und dem Visions of Sounds Award, einer internationalen Auszeichnung, mit der ToningenieurInnen und Kreative gewürdigt werden, die die Grenzen der immersiven Musikproduktion in Dolby Atmos erweitern. Der Abend bringt KünstlerInnen, ProduzentInnen, Labels, AudioexpertInnen und Branchenführer zu einer Feier der Innovation in Musik und Klang zusammen.
Vom 16. bis 19. September können aber auch alle Besuchenden des Festivals Dolby Atmos außerhalb des Studios erleben. Im Festival Village haben sie die Möglichkeit, in den neuen BMW iX3 zu steigen und das immersive Klangerlebnis hautnah zu erfahren. Die Vorführungen zeigen, wie Dolby Atmos das Unterhaltungserlebnis im Auto revolutioniert und überall dort, wo Musik genossen wird, eine kraftvolle und immersive Hörumgebung schafft. Ganz gleich, ob ihr KünstlerIn, ProduzentIn, LabelmanagerIn, AudioenthusiastIn seid oder einfach nur interessiert an der Zukunft des Klangs. Das Programm von Dolby auf dem Reeperbahn-Festival bietet euch die einmalige Gelegenheit, immersives Audio aus allen Blickwinkeln zu erleben und gleichzeitig mit Menschen in Kontakt zu treten, die das nächste Kapitel der Musik mitgestalten. Werbung Ende.
Wir haben jetzt sehr viel über Partnerschaften gesprochen. Davon gibt es natürlich noch sehr, sehr viele mehr als die, die wir jetzt schon thematisiert haben. Bitte seht es uns nach, dass wir hier nur eine kleine Auswahl thematisieren konnten. Was ich immer krass finde mit Blick auf die Reeperbahn Festival Conference und ihr Programm ist, da hat man quasi 3 Tage Konferenz und in der Zeit will man irgendwie die gesamte Musikbranche mit all ihren Spielarten, Themen, Gewerken und auch Struggles abbilden. Wie soll das gehen?
Ja, um das ein für alle Mal zu klären, haben wir uns unsere persönliche RBXA-Prominenz ans Mikro eingeladen. Wer unseren Podcast aufmerksam hört, der kennt seinen Namen aus dem Abspann. Michael Götting ist nicht nur für unseren Podcast mitverantwortlich, sondern auch im Programmteam für die Unit Conference Sessions. Ergo, wenn jemand das Konferenzprogramm als Gesamtes im Blick hat, dann er. In diesem Sinne. Hallo lieber Michi.
Hallo.
Nimm uns doch mal mit in eure Arbeitsweise. Also das Motto steht fest für dieses Jahr, zum Beispiel Forever Legit. Wie startet ihr eure Arbeit am Konferenzprogramm und wie geht ihr dabei mit diesem Motto um?
Also es ist tatsächlich so, in unserer alltäglichen Praxis im Kuratieren fängt das meistens immer schon vor dem Motto an. Weil die Branche an uns über unterschiedliche Kanäle uns so Themen schickt und Ideen hat. Und die versuchen wir dann so ein bisschen auch mit einfließen zu lassen in die Gestaltung des Mottos, weil wir ja auch als Reeperbahn-Festival so den Plattformgedanken auch so ein bisschen ja pushen wollen. Und dementsprechend ist das Motto auch so ein bisschen ein Ergebnis von ganz, ganz vielen Ideen, die wir so einsammeln aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Also sowohl von unserem externen KuratorInnen-Team als auch über die ganzen PartnerInnen, über die Verbände, die uns jedes Jahr mit richtig guten Programmen beliefern, sage ich jetzt mal. Und natürlich auch über die Session-Submissions und Speaker-Submissions, die wir jedes Jahr Anfang des Jahres öffnen. Und das dann so zusammen lassen wir dann auch auf eine Art in das Motto einfließen, aber versuchen uns auch gleichzeitig jetzt nicht darauf so zu verkrampfen. Ich finde, so ein Motto darf auf jeden Fall hier und da aufploppen, auch im Programm an sich, auch in Titeln oder auch in der Ansprache an eine gewisse Zielgruppe oder so. Aber ich finde auch auf der anderen Seite, dass man sich da jetzt nicht so krass drauf einschießen muss, weil ansonsten wird das, glaube ich, auch, ja, fühlt sich da nicht mehr so authentisch an. Also wir haben auf jeden Fall ein paar coole Sachen geplant dieses Jahr, auch im Sessions-Programm. Und da freue ich mich auch sehr drauf, bin sehr gespannt.
Ich mich auch. Ich kann mich auch sehr gut an meine eigene Arbeit als Kuratorin erinnern für eine andere Konferenz und weiß, wie viele verschiedene Interessen man da so in, ja, doch ein zeitlich sehr begrenztes Programm, Alex hat das gerade schon gesagt, irgendwie unterbringen muss. Und das ist ja schon noch eine ganz schöne Herausforderung ist, wenn eben, wie du sagst, so die Themenideen aus allen Richtungen auf einen einschießen. Und ja, man eben dann am Ende auch nur sehr begrenzt Platz hat für die eigenen Themen, die man vielleicht noch unterbringen möchte. Welche Schwerpunkte und Themen waren dir selbst denn bei der Kuration in diesem Jahr besonders wichtig mit Blick auf die Herausforderungen, die du auch siehst, gerade in der Musikwirtschaft?
Also ich habe jedes Jahr eigentlich das Gefühl, dass ich die Schwerpunkte gar nicht so für mich oder für unser kleines Team, in dem wir arbeiten, so selbst setzen müssen, weil die so multiperspektivisch sind. Also so, wir kriegen aus allen Teilbereichen, aus allen erdenklichen Sparten der Musikbranche super coole Vorschläge. Und trotzdem ist es natürlich wichtig, das zu priorisieren. Und in den letzten Jahren habe ich auf jeden Fall, beziehungsweise haben wir festgestellt, dass so DEI-Themen oder auch die Nachhaltigkeitsthemen da an Relevanz so ein bisschen verlieren, weil wir halt einfach in einer sehr angespannten wirtschaftlichen Situationen sind in vielen Bereichen der Musikbranche und da dann einfach andere Themen mehr priorisiert werden. Und deswegen, ja, sind uns so Programmbereiche wie Sustain einfach super wichtig und auch, dass wir jedes Jahr versuchen, Keychange-Themen zu programmieren, die einfach für uns auch den eigentlichen Backbone darstellen. Und ich finde auch, dass wir da eine gewisse Verantwortung haben, als Konferenzprogramm das auch zu zeigen und da auch darauf aufmerksam zu machen, dass die Themen genauso wichtig sind wie Skalierung und Performance, wenn nicht sogar noch wichtiger. Und deswegen sind das, würde ich jetzt sagen, so die Themen, die uns auch am Herzen liegen und die ich auch immer wieder empfehlen kann, weil das einfach auch, ja, es inspiriert einfach sehr, muss ich sagen, jedes Jahr.
Wir wollen hier mit unserer Folge natürlich auch einen kleinen Service-Charakter ja irgendwie mit reinbringen. Deshalb mit Blick aufs nächste Jahr die Frage an dich, Michi. Wie können sich denn unsere Deep Dive-ZuhörerInnen einbringen, wenn sie Themenideen haben oder vielleicht sogar ja eine eigene Session platzieren wollen im Programm?
Genau, schreibt mir einfach gerne. Wir haben eigentlich jedes Jahr von Januar bis April, das ist so die Zeit, in der wir auf unserer Website auch sehr aktiv in die Branche kommunizieren, wo es die Möglichkeit gibt, sich als Speakerin zu bewerben oder auch eigene Session-Ideen einreichen kann. Und genau, an dieser Stelle sei auch nochmal gesagt, so dass, wenn ich von wir spreche, sind wir halt zu zweit. Also Lou, Shoutout auch hier, die sitzt im Aufnahmeraum hier. Ja, wir machen das gerade zu zweit so, deswegen seht's uns nach, wenn die Antworten ein bisschen länger dauern. Aber wir kriegen da immer jedes Jahr so eine Vielzahl an tollen Ideen rein, was auch einfach richtig toll ist, damit zu arbeiten und sich die anzuschauen. Wir sehen halt einfach jedes Jahr so, wie vielschichtig das alles ist und dass das eigentlich auch unser Programm so einzigartig macht in Europa, würde ich jetzt mal so kühn behaupten. Und dass es sich auf jeden Fall lohnt, sich dafür Zeit zu nehmen, neben den anderen tollen Veranstaltungen, die es sonst noch auf dem Reeperbahn Festival gibt. Januar bis April, das ist die Zeit.
Danke, Michi.
Forever Legit. Mit dieser Frage schaut das Reeperbahn-Festival auf den Status quo der Branche. Aber natürlich kann unsere Branche diese Frage auch zurückspielen an das Reeperbahn-Festival. Denn die größte Musikbranchenveranstaltung in Deutschland hat natürlich nur so lange eine Legitimation, wie die Branche auch den Wert dieser Veranstaltung sieht und anerkennt.
Gerade eine Veranstaltung, die stark gefördert wird und zugleich Ticketpreise aufruft, die sich nicht jede und jeder in der Branche ohne weiteres leisten kann, wird sich der Frage nach der eigenen Legitimation immer wieder stellen müssen. Und das ist uns, auch wenn wir das Reeperbahn-Festival im Namen unseres Podcasts tragen und ja, beide viele prägende Geschichten und Erlebnisse mit dieser Veranstaltung verbinden, auch wichtig, klar zu benennen.
Für Detlef Schwarte ist der beste Weg, legit zu bleiben, vor allem offen und flexibel zu bleiben. Wir hören mal rein.
Deswegen sind auch solche Impulse wie so ein Motto, wie so ein Guest Country of Honor, wie neue Formate für jüngere Zielgruppen und ein paar andere Dinge, die wir eben in diesem Jahr auch erstmals machen, einfach wichtig, damit da draußen verstanden wird, dass wir irgendwie dynamisch bleiben und dass wir diesen Anspruch haben, besser zu werden und uns auch anzupassen und offen zu bleiben für viele, die sich in der Musik tummeln und gewisse Dinge erreichen wollen. Und ja, wir müssen als Festival nützlich bleiben für all diese Stakeholder. Und dann glaube ich auch, dass wir legitim bleiben und dass es dann auch legitim ist und bleibt, so ein Reeperbahn-Festival auch zu fördern, dass man dort ein Ticket kauft und einfach auch durch Präsenz glänzt.
Denn dass ein Festival eben für immer so weitermachen kann, das ist alles andere als selbstverständlich. Das sehen wir mit Blick auf den Festivalmarkt, über den wir hier bei Deep Dive ja schon in Folge 17 gesprochen haben. Und davor ist auch ein Branchenevent wie das Reeperbahn-Festival nicht gefeit. Dazu hören wir nochmal Carsten Broster.
Wir kennen alle Festivals, die es nicht mehr gibt, die aber eine Zeit lang auch mal wahnsinnig notwendig waren. Also das Beispiel Popcom ist sicherlich sozusagen eines, das vielen in der Branche im Gedächtnis geblieben ist, weil da eine ganze Reihe auch mit Fehlentscheidungen dazu geführt hat, dass ein Festival verschwindet. Aber auch da waren es Entscheidungen. Also genauso wie es Entscheidungen waren, die dazu geführt haben, dass ein Festival nicht mehr gibt, kann es eine Menge Entscheidungen geben, die dazu führen, dass ein Festival über Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte hinweg relevant bleibt, um es mal so groß zu machen. Aber das muss jedes Jahr neu begründet werden. Und dann so Sachen zu machen wie vor ein paar Jahren, als alle sich gefragt haben, wie veranstaltet man eigentlich Clubkonzerte in einer Pandemie? War das Reeperbahn-Festival ein Ort, an dem wir gesagt haben, wir probieren das mal aus. Und wir haben die Möglichkeit, das auszuprobieren, weil wir ja ein öffentlich gefördertes Festival sind und Sachen anders machen können. Wir verhandeln auch, wie sehen Strukturen des Musikmarktes aus, die überlebensfähig sind? Wie verhält sich, sagen, live und recorded zueinander? Wie bringe ich die verschiedenen Akteurinnen der Musikbranche insgesamt gemeinsam in einen Raum, um festzustellen, dass die Wertschöpfungskette eigentlich vom Instrumentenbauer, sagen, bis zum Merch-Anbieter, sagen, geht und dazwischen sich alles andere befindet, der kreative Prozess genauso wie der wirtschaftliche Prozess, genauso wie das Erleben des Publikums, das dem Ganzen überhaupt erst die Grundlage gibt. Und wenn das Festival die Frage nach seiner Legitimität in den Raum stellt, dann öffnet es genau einen Raum, in dem man immer wieder neu herausfinden kann, was uns denn heute und morgen wichtig ist.
Und eben weil wir uns als Branche, aber auch das Reeperbahn-Festival als Veranstaltung immer und immer wieder mit der eigenen Legitimation und den aktuellen transformativen Bedingungen, in denen wir unterwegs sind, auseinandersetzen müssen, gibt es wohl gar nicht die Antwort darauf, wie ein Reeperbahn-Festival langfristig legit sein kann. Es gilt hier, auf sich zu agieren. Und so blickt auch Detlef Schwarte auf die Zukunft des Festivals.
Mir würde es schon reichen, wenn wir es erstmal in diesem Jahr und in den nächsten 1-2 Jahren weiterhin so interessant und anschlussfähig bleiben, dass Gäste weiterkommen, die Konzertgängerinnen und Konzertgänger und die Professionals und die Firmen und die Organisationen auch so zur Branchenplattform erscheinen, das wichtig finden und merken, dass so eine Veranstaltung, bei der man sich trifft, bei der sich tatsächlich auch die großen und die kleineren Akteure dieses Musikökosystems, dieses Marktes treffen aus den verschiedensten Bereichen, eben auch Recorded, Verlagswesen, Live-Entertainment natürlich, im besten Falle Tech, NGOs, Politik, Medien, Verwaltung. Also das ist schon letztlich der Purpose des Festivals, dass wir all diese Menschen zusammenbringen und in dem einen oder anderen Moment dann tatsächlich Dinge passieren und entstehen, die vielleicht nicht entstünden, wenn diese Menschen sich nicht tatsächlich auch bei uns treffen.
Ja, eben solche Dinge wie mein Blogprojekt 365 Female MCs, das ist ohne meine Auseinandersetzung mit Flair auf dem Reeperbahn-Festival 2018 definitiv nie gegeben hätte. Das ist eben auch so ein bisschen die Magie und das Potenzial, wenn so viele kreative Menschen, denen Musik am Herzen liegt, an einem Ort aufeinandertreffen. Und meine Geschichte ist da ja auch nur eine von ganz, ganz vielen.
Und dass es diese Räume gibt, ist eben nicht selbstverständlich. In den letzten Wochen war das Reeperbahn-Festival ja mehrmals in den Schlagzeilen, wenn es um das Thema Kulturförderung ging und wer jetzt eigentlich nun verantwortlich dafür ist, dass das Reeperbahn-Festival so wie es ist stattfinden kann. Zur Einordnung. Im Juli ging ein Entwurf zum Kulturetat des Bundes für das Jahr 2027 an die Öffentlichkeit. Daraus geht hervor, dass der Kulturetat kleiner ausfallen wird als noch 2026. Statt 2,57 Milliarden Euro nur noch 2,36 Milliarden Euro. Das entspricht etwa 8% weniger Geld, was in Zeiten großer Sparreform wohl auch ein Stück weit erwartbar war.
Dabei wird bei einigen AkteurInnen durchaus auch aufgestockt. Die Wagner-Festspiele in Bayreuth sollen dem Entwurf nach mehr Geld bekommen als bisher. Durch die Musikbranche ging allerdings ein besonderer Aufschrei, denn extrem große Kürzungen betreffen unsere Branche. Knapp 22% weniger Geld soll es zum Beispiel für die Initiative Musik geben. Diese Kürzung betrifft ja unsere Branche als Ganzes, also Festivals, Musikexport, Strukturförderung, Künstlerinnenförderung. All das macht und fördert ja die Initiative Musik. Auch der Festivalförderfonds und der Deutsche Musikrat sowie der Amateurmusikfonds sind von Budgetkürzungen laut den aktuellen Plänen betroffen. Und in wirklich sehr großem und für uns alle hier auf jeden Fall auch sehr bauchschmerzigem Maße auch das Reeperbahn-Festival.
Der Entwurf zum Kulturetat lag zuerst unserem Medienpartner Musikwoche vor. Er sieht eine weitreichende Kürzung der Fördermittel für das Reeperbahn-Festival vor. Nachdem es schon für dieses Jahr massive Kürzungen gab, soll es für 2027 nochmal ein Drittel weniger Geld sein, nur noch 3 Millionen Euro statt wie in diesem Jahr 4,5 Millionen Euro. 2025 waren es noch 6,27 Millionen Euro. Das Fördervolumen hätte sich innerhalb von 2 Jahren also mehr als halbiert. Sollte sich das wirklich bewahrheiten und wir alle hoffen sehr, dass das nicht der Fall sein wird, dann wird das Reeperbahn-Festival sehr verändern und vermutlich nicht auf die Weise, die dem Zukunftslab und zentralen Treffpunkt der europäischen Musikbranche, dass das Reeperbahn-Festival heute ist und morgen sein möchte, gerecht wird. Und dazu würde ich gerne nochmal Carsten Broster zu Wort kommen lassen mit einem längeren, aber wie ich finde, sehr, sehr wichtigen Statement.
Dann gibt's beim Reeperbahn-Festival über lange Jahre hinweg jetzt eine gute Übung, dass wir als Stadt das fördern, und da haben wir auch aufgestockt in den letzten Jahren, was tatsächlich auch an regionalwirtschaftlichen Effekten bei uns in der Stadt ankommt, weil das ist das, was unsere Kulturpolitik kann. Wir können vor Ort ein Clubfestival fördern. Und der Bund hat sehr viel Geld in der Vergangenheit in die Hand genommen, um aus diesem Clubfestival in Hamburg, das schon in sich besonders ist, weil Hamburg so eine große Clublandschaft hat, darüber hinaus noch den deutschen, mittlerweile den europäischen und ich finde, wenn man sich die Gesamtlage anguckt, momentan auch potenziell global relevantesten Marktplatz der Musikbranche zu schaffen. Das ist etwas, das geht über das, was Hamburg politisch wollen kann, hinaus, weil dann sozusagen setze ich Fördermittel ein, die ja der Branche insgesamt in Deutschland, wenn nicht gar in Europa, zugutekommen müssen. Und da braucht es dann auch eine Verantwortung tatsächlich der nationalen Kulturpolitik oder sogar auch der nationalen Wirtschaftsförderpolitik, weil es ja eigentlich eine kreativwirtschaftliche Förderung ist, die wir da sehen. Und ich hoffe sehr, dass die Diskussionen, die wir gerade darüber führen, dass dort es zu Kürzungen ja schon gekommen ist und auch noch perspektivisch weiterkommen soll, dass es noch eine Gelegenheit gibt, darüber politisch zu reden. Weil wenn ich jetzt höre, das soll Hamburg kompensieren, dann verkennt das die Möglichkeiten und auch das Gefüge, das wir föderal miteinander haben. Hamburg hat seine Förderung vervierfacht in der letzten kurzen Wegstrecke, um mehr zu machen, um das Festival zu stabilisieren. Aber wir werden nicht von Hamburg aus mit Hamburger Steuermitteln den für die gesamte bundesdeutsche Musikwirtschaft relevanten Marktplatz alleine finanzieren können oder auch nur sozusagen mehrheitlich anteilig 50% oder was da jetzt dem einen oder anderen vielleicht durch den Kopf schwebt, finanzieren können. Sondern das ist ähnlich wie bei vergleichbaren Marktplätzen. Nehmen wir die Berlinale, nehmen wir die Buchmesse. Eine Aufgabe, die sich an die Branche und an auch dann die Bundesförderinstitutionen richtet, wenn man das will. Wenn man das nicht will, wenn man sagt, uns reichen Clubfestivals, dann kommen wir, sagen, mit anderen Förderkulissen klar. Aber in einer Zeit, in der wir ja feststellen, dass es in den USA schwieriger wird, sowas wie South By zu veranstalten, weil die erratische Einreise- und Visapolitik der Vereinigten Staaten ist jetzt auch nicht für jeden Künstler und jeden Executive plausibel machen zu sagen, da will ich gerade hin, sozusagen in so einer Zeit nicht zu versuchen, die Chance zu ergreifen, zu sagen, dann machen wir das Reeperbahn-Festival in Deutschland zu dem Ort, an dem global sich die Branche einmal im Jahr trifft. Ich muss gestehen, das verstehe ich ein Stück weit nicht, weil ich wirklich die Sorge habe, dass wir da gerade eine Riesenchance an uns vorbeiziehen lassen und dann in 2, 3, 5 Jahren aus der Bundespolitik greinende Interviews darüber hören, dass die Musik wieder mal im Wortsinne, sei es in Groningen, sei es in London bei der dortigen, beim dortigen South By Ableger oder bei irgendeinem Festival, das wir gerade noch gar nicht kennen, wo aber irgendein Staat sich entscheidet, wir investieren jetzt hier groß, weil wir es wollen, stattfindet und nicht da, wo es eigentlich der natürliche nächste Schritt wäre. Nämlich hier beim Reeperbahn-Festival.
Ja, das ist doch mal ein großes Commitment und auch Vertrauen in die deutsche Musiklandschaft und das, was wir von Hamburg aus bewirken können. Bevor wir uns von euch verabschieden, wollen wir noch mal einen persönlichen Blick auf das Reeperbahn-Festival 2026 werfen. Alex, was wäre denn für dich persönlich so das beste Takeaway, was du dir aus den 4 Tagen Konferenz und Festival erhoffst?
Ach, ich hoffe, dass es mir in diesem Jahr vielleicht auch besser als zuletzt gelingt, eben eine gute Balance zu halten zwischen bereichernden Panelbesuchen und Späti-Sessions, richtig großen und richtig kleinen Shows, Hip-Hop und Indie-Welt, alten und neuen Kontakten und ja, dass ich ein bisschen Kraft durch Begegnung schöpfen kann und wir alle das können in diesen ja doch relativ weirden Zeiten. Was für ein Takeaway würdest du dir denn wünschen, liebe Lina?
Ja, ich muss bei der Frage tatsächlich sehr an unsere letzte oder eine unserer letzten Folgen denken, nämlich die Episode 30, die mir immer noch ganz schön nachhängt, bei der es um Pop im ländlichen Raum ging, mit Blick auf die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Wenn das Reeperbahn-Festival dann stattfindet, wird die Wahl in Sachsen-Anhalt ja vorbei sein und wir werden ein Ergebnis haben, in dem sich ja sehr wahrscheinlich der immer größer werdende Rechtsruck in irgendeiner Form klar abbilden wird. Und ich wünsche mir, dass wir als Musikbranche, wenn wir dann in Hamburg auf dem Spielbudenplatz miteinander connecten, dass wir dieses Thema nicht aus dem Blick verlieren, dass es mit im Fokus steht. Und mein Best Case wäre auf jeden Fall, dass wir mit konkreten Ideen und einem Gefühl, das gemeinsam auch angehen zu können und zu wollen, aus dieser Septemberwoche in Hamburg dann auch rausgehen. Und um dem vorwegzugreifen, habe ich mir Carsten Broster nochmal geschnappt und ihn dazu befragt, welche Stellschrauben er denn für unsere Branche bei dem Thema eigentlich sieht. Und dass er die Musikbranche durchaus in einer Form von Verantwortung sieht, das hat er bei seiner Eröffnungsrede im letzten Jahr auf dem Reeperbahn-Festival sehr, sehr klar gemacht. Und lass uns mal reinhören, was er mir da erzählt hat.
Ich interpretiere das, was wir politisch in unseren Gesellschaften momentan erleben, auch als eine Reaktion darauf, dass irgendwie alle miteinander mit der Gegenwart nicht so richtig zu Rande kommen, aber keiner so eine Idee hat, was eigentlich die Zukunft ist. Also alle zitieren gerade, sagen immer den Gramsci mit einem Satz, den er so gar nie gesagt hat, aber nach dem Muster, das Alte stirbt, das Neue ist noch nicht wirklich da, jetzt ist die Zeit der Monster. Das hat er so nicht gesagt, sondern nur so ähnlich, aber das Bild ist so schön eingängig. Und ich glaube, in so einer Zeit, wie sie da beschrieben wird, befinden wir uns tatsächlich gerade. Irgendwie spüren wir, es geht was zu Ende, irgendwie wissen wir auch, es kommt was Neues, was das ist, weiß aber keiner. Und dann kommen da diese politischen Akteure, die sagen, wir halten das auf, wir verhindern das, wir bauen sogar den Fortschritt zurück und gehen zurück in die 50er Jahre, da war es doch gemütlich. Oder in die 30er Jahre, wenn sie noch radikaler sind. Und wir alle sagen dann, und viele aus der Musik auch, das ist falsch. Das ist total ehrenwert, dass wir es machen. Aber die Chance, die Musik hat und die Kunst allgemein hat, ist Erlebnisse zu schaffen, dass es auch noch was Drittes gibt. Also was jenseits dessen, was wir momentan machen, was wir nicht gut finden und dieser wirklich furchtbaren, sozusagen menschenfeindlichen Alternative, die da von einigen gerade propagiert wird, nämlich tatsächlich zu sagen, es gibt sowas wie gute Emotionalität in der Öffentlichkeit. Es gibt Gemeinschaftserlebnisse, die sozusagen einem ein gutes Gefühl geben. Es gibt eine Möglichkeit, dass seien es 300 Leute in einem Club, seien es 70.000 in einem Stadion zusammenkommen, die mit Sicherheit politisch nicht einig sind, die mit Sicherheit auf ganz viele Fragen ihres Lebens unterschiedlich gucken, aber in dieser Situation, durch das, was da auf der Bühne passiert, auf einmal zu einer Gemeinschaft werden und feststellen, es gibt Dinge, die wichtiger sind, als dass wir in Frage X oder in Frage Y unterschiedlicher Meinung sind. Darüber können wir ja diskutieren. Aber erstmal sind wir Menschen, die in einer Gesellschaft miteinander gut leben wollen und die eigentlich anständig miteinander umgehen wollen. Davon gehe ich eigentlich immer noch aus. Das Problem ist nur, Uns fehlt gesellschaftlich die Vorstellungskraft, wie das sein könnte und wie sich das anfühlen könnte. Und dieses Vakuum, das können die Künste nicht alleine füllen, aber sie können uns eine Idee davon geben, was noch gehen kann. Und ich glaube, dass das wichtig ist, so ein Bild davon, was denn noch sein könnte, in die Köpfe pflanzen und das zu verbinden mit der Erfahrung, dass es gut ist, wenn man gut miteinander umgeht. Und ich glaube, insofern Emotionen nicht den Rechten überlassen, sondern Emotionen selber schaffen, aber Emotionen, mit denen sich gut leben lässt. Das kann die Musikbranche wie kaum eine andere. Und über diese Wirkung nachzudenken und sie einzusetzen, das könnten wir alle gerade ganz gut gebrauchen, ehrlicherweise. Und ich hoffe, dass es von der Energie dann doch was gibt, was da spürbar werden wird.
Neben dem Wunsch, dass wir mit exakt dieser Inspiration nach Hause gehen, habe ich noch eine persönliche Empfehlung. Und zwar moderiere ich am Freitag des Reeperbahn-Festivals eine Session, die mir auch sehr, sehr dolle am Herzen liegt und die auch inspiriert wurde durch unseren Podcast, genau genommen durch unsere Folge 23, wo wir über Care-Arbeit gesprochen haben. Der Titel der Session ist Zwischen Charts und Pflegestufen, wie passen Care-Arbeit und Musikbusiness zusammen? Und wir sprechen dort tatsächlich über die Vereinbarkeit von Pflegeverantwortung für Angehörige und Arbeit in der Musikbranche. Shari Hu ist dabei, die hatten wir ja zu dem Thema schon im Podcast zu Gast. Außerdem kommen Anna Groß von Springstoff und der Musiker Sohrab Osiris mit aufs Podium. Und wir haben einen zusätzlichen Stuhl mit auf dem Podium, der offen ist für alle Delegates, die sich gern am Gespräch beteiligen wollen, die ihre Erfahrungen mit dem Thema teilen möchten oder selbst Fragen haben.
Michi, wenn du nur eine einzige Session empfehlen dürftest aus dem diesjährigen Session-Programm, welche wäre das?
Das ist eine sehr gemeine Frage. Ich kann mich damit ja nur angreifbar machen. Ich glaube, was ich dieses Jahr total spannend finde, sind so Perspektiven, die wir uns außerhalb der Musikbranche so ein bisschen eingeladen haben. Namentlich die Session mit Anne Brohrhilker, die ehemalige Chefermittlerin des Cum-Ex-Skandals. Oder auch Dr. Kilian Hampel, der Co-Autor der Studie, das ist, ich glaube, das ist eine Trendstudie gewesen, von Jugend in Deutschland 2026. Also einfach nochmal so ein bisschen mehr den Blick raus aus der Branche wagen oder beziehungsweise halt auch nochmal von anderen Personen, ja, mal eine Einschätzung bekommen, wie sie eigentlich auf unsere Branche gucken. Das finde ich eigentlich total spannend. Aber ja, overall kann ich natürlich eigentlich alle Sessions, die im East Hotel am Donnerstag und Freitag stattfinden, empfehlen. Ja, die wirklich total mit ganz, ganz viel Herzblut von unserem externen KuratorInnen-Team zum Beispiel kuratiert worden sind und auch sehr stark komplettiert wird durch unser PartnerInnen-Programm. Deswegen kommt da einfach vorbei, lasst euch auch ein bisschen treiben. Es gibt auf jeden Fall genug Kaffee für alle und auch genug Softdrinks.
Wir lieben Kaffee.
Und ja, freue mich da auf jeden Fall, den einen oder die andere zu sehen.
Cool. Wir haben übrigens dieselbe Frage, die wir dir gerade gestellt haben, lieber Michi, also nach der Empfehlung für eine einzige Session, auch an Detlef Schwarze gerichtet. Und das hat er uns erzählt.
Bei, ich schätze mal, diesem Jahr wieder 800, 900 Programmpunkten, die wir haben werden beim Reeperbahn Festival, ist das natürlich eine etwas fiese Frage. Ich finde, dass das Opening, zu denen auch normale Festivalgäste kommen können, wenn sie sich anmelden, und natürlich auch die Professionals, dass das Opening eigentlich so eine, das Reeperbahn Festival in a nutshell ist, im besten Fall, wenn es uns gelingt, die Themen, die in diesem Jahr wichtig sind, unser Motto, unser Partnerland und andere Dinge, dort gut in diese 60, 70 Minuten zu fügen, dann ist das eigentlich eine sehr spannende Veranstaltung, wo man auch viele Leute trifft und wo man eine der wenigen Gelegenheiten im Jahr hat, wo ja letztlich dann primär die Branche einmal in einem Raum zusammensitzt und sich ihrer selbst vielleicht auch ein bisschen vergewissern kann oder eben dann auch im Gegenteil sich fragen kann, hey, was müssen wir eigentlich tun, damit wir besser werden, damit wir unser Business mit der Musik eigentlich so weitermachen können, einvernehmlich, dass alle davon weiter profitieren und Spaß dran haben. Also das ist so ein Moment, Mittwochabend, 18 Uhr, dieses Jahr im Schmitz-Tivoli, wo ich auf jeden Fall hingehen würde.
So, Alex, jetzt hast du uns aber noch gar keine Session-Empfehlung gegeben. Das geht natürlich nicht. Hau raus.
Ja, ich persönlich bin sehr gespannt auf die Session Culture Marketing Isn't a Trend, an der Dora Osinde, Patrick Muschazzi-Kareba, der neuerdings ja für den FC St. Pauli arbeitet, und Liz vom Black Entertainment Network teilnehmen werden. Ansonsten kann ich mich tatsächlich vor allem Detlef anschließen, und zwar in diesem abschließenden Tipp, den er uns und euch noch mit auf den Weg gegeben hat.
Ansonsten gibt es den ewigen gleichen Tipp fürs Reeperbahn-Festival. Sich treiben lassen, sich überraschen lassen. Es ist nicht der schlechteste Tipp, finde ich. Klar kann man sich gut vorbereiten und sich seine Fahrpläne und Laufpläne machen und Konzertpläne und was man alles so ineinander und aneinander üben möchte, um möglichst viel mitzubekommen. Aber es darf auch mal einen Gang runtergeschaltet werden, finde ich. Und tatsächlich vielleicht auch mal einfach dann den nächstgelegenen Club anlaufen, obwohl man vielleicht nicht genau weiß, was da stattfindet. Mal über das Festival Village streifen, wo wieder sehr viel passieren wird auf dem Heiligen Geistfeld, über den Spielbudenplatz. Ja, insofern einfach eine gute Zeit haben.
Ja, auch wenn ich persönlich definitiv Team Laufplan bin, ich finde, mit besseren Worten kann man diese Folge eigentlich gar nicht beenden und damit ja auch zugleich die Reeperbahn-Festival-Saison 2026 eröffnen. Außer natürlich mit noch mehr guten Nachrichten aus der Branche. Ja, Alex, was hast du denn für unsere Lieblingskategorie im Podcast mitgebracht diesmal?
Die Crowdfunding-Plattform Kickstarter hat einen eigenen Culture Fund ins Leben gerufen, mit dem sie Independent CreatorInnen aus dem Bereich Kunst, Fashion, Film und natürlich Musik supporten möchte. Hier können sich Artists, die über Kickstarter ein Crowdfunding für ihr Projekt starten, um zusätzliche Fördermittel bewerben. Insgesamt stehen 1 Million US-Dollar zur Verfügung. Die Plattform möchte damit auf die immer größeren Challenges reagieren, die kreative Menschen bei der Finanzierung ihrer Projekte eben erleben und haben.
Ja, mega. Danke fürs Teilen und auf ganz viele weitere gute Nachrichten. Am besten natürlich in echt, und zwar vom 16. bis 19. September 2026 auf der Reeperbahn in Hamburg. Wir beide werden natürlich vor Ort am Start sein und freuen uns auf spannende Talks, auf tolle Begegnungen und natürlich auf Konzerte.
Falls ihr uns nicht vor Ort persönlich eure Meinung zu unserem Podcast sagen wollt, könnt ihr uns auch eine Mail schreiben an deepdive@reeperbahnfestival.com. Wir freuen uns immer sehr, von euch zu lesen und natürlich auch über eure Kommentare, Bewertungen, Likes und Shares auf den Streaming- und Social-Media-Plattformen eures Vertrauens.
In diesem Sinne, danke fürs Reinhören und danke auch an unsere GesprächspartnerInnen für diese Folge, die ja sonst zum Großteil eher hinter den Kulissen aktiv sind und sich ganz schön aus ihrer Komfortzone gewagt haben. Danke an unser fantastisches, wunderschönes Team im Studio, an unsere großartigen Medienpartner von Musikwoche und natürlich an dich, Weltbester Alex.
Und an dich, Weltbeste Lina. Wir hören uns hier wieder nach dem Reeperbahn-Festival mit einer neuen Folge Deep Dive, dann wieder ja im gewohnten Format mit tiefgründigen Recherchen zu aktuellen Musikbranchenthemen. Bis dahin, bleibt gesund. Reeperbahn Festival Deep Dive ist ein Podcast der RBX GmbH und wird präsentiert von Musikwoche. Redaktion und Recherche Lina Burghausen und Alex Barbian. Produktion, Produktdesign und Vermarktung Christina Schäfers, Luisa Blotzki, Lou Böhm und Michael Götting. Studio German Wahnsinn. Mit besonderem Dank an den Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Wir sehen uns in Hamburg.